Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Für uns geht es heute in verschiedene Länder Afrikas. Nasrin Siege nimmt uns mit. Die Kinder- und Jugendbücher der Autorin spielen nicht nur auf dem Kontinent. Mein Gast hat auch über 30 Jahre dort gelebt und engagiert sich heute als Vorsitzende des Vereins Hilfe für Afrika. Unser Weg nach Afrika führt uns über Frankfurt, wo Nasrin Siege wohnt. Guten Morgen nach Frankfurt.
Ja, guten Morgen nach Berlin.
Sie sitzen ja gerade in Ihrem Arbeitszimmer. Gibt es da besondere Stücke, die Sie an Ihre Zeit in Afrika erinnern?
Ja, also sehr viele Bilder aus Afrika. Malereien, Tinkertinker-Malereien, benannt nach dem Gründer dieser Kunst. Es gibt sehr, sehr viele Musikinstrumente, einiges.
Was ist das für eine Malerei, wenn Sie die ansprechen?
Tinkertinker, der hat damit angefangen gehabt, mit Fahrradfarbe so kleine Bilder zu malen. Er wurde dann entdeckt von einer Dänin auf einem Markt. Afrikanische Motive, ein bisschen naiv, sehr farbenprächtig. Tinkertinker selbst lebt aber schon lange nicht mehr.
Und jetzt schmücken diese Bilder ihr Wohnzimmer. Viele beschreiben ja, wer einmal den Kontinent besucht hat, den lässt er nicht mehr los. Wie ist das bei Ihnen?
Ja, bei mir ist es genauso. Also ich bin 1983 das erste Mal nach Tansania und für mich war das einfach, was man so im Englischen sagt, overwhelming. Also ich war erstmal völlig sprachlos und fand es aber alles insgesamt, die ganze Atmosphäre, die Luft, die Musik, die Menschen, das war so intensiv und ich war so gerne dort. Und als ich dann nach 3 Jahren wieder zurückgekommen bin nach Deutschland, da habe ich dann gemerkt, also ich ist noch nicht vorbei. Ich möchte noch einmal nach Afrika. Und so ist es dann 30 Jahre geworden.
Sie haben in verschiedenen afrikanischen Ländern gelebt, Tansania, Sambia, Madagaskar und zuletzt Äthiopien. Dort ist auch das aktuelle Buch von Ihnen entstanden, Asni. So heißt Ihr aktuelles Buch. Asni, das ist der Name der Hauptfigur. Wer ist das Mädchen?
Asni ist ein 13-jähriges Mädchen, das in einer orthodoxen christlichen Familie lebt, einer armen Familie, von dort aus als geheime Zweitfrau vergeben wird an einen älteren Mann. Und dieses Mädchen möchte zur Schule gehen, sie möchte nicht verheiratet werden. Sie wehrt sich dagegen, aber sie kann dagegen gar nichts tun und es ist eine Geschichte vom Starkwerden.
Sie haben ja in Äthiopien gelebt. Sind Ihnen dort Mädchen wie Asni begegnet? Oder wie ist die Idee zum Buch entstanden?
Durch meine Arbeit in Projekten, die ich auch in Äthiopien mithilfe von meinem Verein Hilfe für Afrika unterstütze und unterstützt habe. Die Inspiration, die ich bekommen habe, habe ich bekommen von den Frauen und den Mädchen, die ich in dem einen Projekt, das ist ein Blindenprojekt, in dem blinde Frauen, Männer und Kinder ganzheitlich Hilfen bekommen. Und in einem anderen Projekt, das ist ein Straßenkinderprojekt, eine Tageshilfsstation für Kinder, die aus sehr armen Verhältnissen kommen, zum Teil auch auf der Straße gelebt haben.
Dieses Auf-der-Straße-Leben, das widerfährt Asni ja auch. Überhaupt dieses Schicksal, dass sie verheiratet werden soll als 13-Jährige zu einem wesentlichen oder mit einem wesentlich älteren Mann. Wenn man das Buch liest, bekommt man den Eindruck, dass das letztlich ein offenes Geheimnis ist. Also eigentlich natürlich nicht legal in Äthiopien, aber sowas passiert immer wieder, dass Mädchen in so eine schlimme Situation geraten. Warum wird dagegen nicht restriktiv vorgegangen?
Das ist, wie Sie gesagt haben, das ist ein offenes Geheimnis und es kommt natürlich darauf an, auch wo das gerade passiert, wenn das in entlegenen ländlichen Gebieten passiert, wo auch die Priester und die Polizei und die örtlichen Männer, die in amtlichen Positionen sitzen, das wissen, aber irgendwo dann doch ein Auge zudrücken, passiert das. Ich denke, in Addis Abeba selbst, da können die Mädchen auch eher Hilfen finden. Die können dann auch sich an Organisationen wenden. Aber Asni ist ja, die kommt aus einer Gegend, in der sie eben diese Hilfe erstmal nicht bekommt.
Das ist ja auch sehr spannend, wie Sie das beschreiben. Also diese komplexe äthiopische Kultur, die auf der einen Seite sehr stark von der Kirche beeinflusst ist und auf der anderen Seite gibt es da auch diesen sehr stark verwurzelten Aberglauben. Wie würden Sie dieses Wechselspiel beschreiben?
Das ist so tief verankert in der Kultur, dass man im Grunde gar nicht dagegen argumentieren kann. Also ich habe dann auch versucht, wenn ich mit den Menschen, mit denen ich dann zusammenkam, Geschichten gehört habe, wo sie ihre Ängste, verzaubert zu werden, mir sagten. Und wenn ich dann versucht habe, mit meinen Argumenten ihnen zu helfen, daran nicht zu glauben, dann merkte ich, das ist unheimlich schwer. Da komme ich gar nicht durch. Das ist so tief drin, da komme ich nicht durch.
Sie sind ja Psychologin. Wie haben Sie da versucht zu argumentieren?
Also mit den Kindern zum Beispiel. Ich habe mit Straßenkindern in Dar es Salaam gearbeitet, wenn die dann gesagt haben, also weil ich böse bin, ist mir das und das passiert. Und ein böser Mensch, ein Zauberer, der hat das gemacht, dass mir das und das passiert ist. Und wenn ich dann versucht habe, mit ihnen also schon auf einer kindlichen Ebene zu kommunizieren und ihnen diese Angst zu nehmen, dann konnte das vielleicht im Moment mir gelingen, aber manchmal eben auch nicht. Also ich habe schon versucht, gerade auch bei den Kindern in Dar es Salaam so therapeutisch auch so ein Stückchen vorzugehen, weil ich ja auch mit denen Einzelgespräche gehabt habe und versucht habe, auf Augenhöhe mit ihnen zu sprechen, also sie anzuschauen und ihnen zu helfen, das, was sie bedrückt, rauszulassen.
Wie schwierig war es denn dann für Sie als Zugezogene, da überhaupt einen Zugang zu finden und vielleicht auch dann einen Einblick zu bekommen?
Wenn man meine Biografie sich anschaut, ich bin ja auch selber eine Reisende zwischen Kulturen. Ich bin zwischen Kulturen aufgewachsen. Also es fällt mir leichter, denke ich, als jemanden, für den das das erste Mal ist, woanders hinzukommen, da so einen Zugang zu kriegen, weil ich sehr vieles einfach schon kenne, durch mein eigenes Aufwachsen.
Für ein Kinder- und Jugendbuch ist das Schicksal von Asni ja ein, ja, ich möchte sagen, sehr harter Stoff. Mhm. Wer sind Ihre Adressaten, die Sie beim Schreiben im Kopf hatten?
Also zunächst einmal war für mich ganz wichtig, das Buch zu schreiben für junge Mädchen und ihre Familien in Äthiopien. Das war der ursprüngliche Plan, dass bewusst wird, was passiert da mit unseren Töchtern. Und dann für mich in Deutschland meine Adressaten, das sind Kinder und Jugendliche, aber auch bei ASNI, also junge Erwachsene und Erwachsene, die sich für das andere, für das Fremde interessieren und nicht nur etwas lesen wollen, wo alles schön endet, sondern auch die Realität sehen wollen. Also Jugendliche und Erwachsene, die ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen wollen und sich für diese Kultur, für das Land, für die Menschen interessieren.
Also einen Perspektivwechsel zu ermöglichen.
Ein Perspektivwechsel, Verständnis, die Bereitschaft auch, entgegenzukommen, die Bereitschaft auch, Menschen, die aus diesen Kulturen nach Deutschland kommen, auf sie zuzugehen, mit ihnen zu sprechen, mehr zu erfahren und vielleicht auch zu helfen oder auch einfach Freundschaften zu schließen.
Die Kinder- und Jugendbuchautorin Nasrin Sieger hat uns gerade schon von ihrer Zeit in Äthiopien erzählt, wo sie 8 Jahre gelebt hat. Wir drehen die Zeit jetzt noch weiter zurück. Geboren wurden sie in Teheran, das war 1950, und dort sind sie die ersten 8 Jahre ihres Lebens aufgewachsen. Welche Erinnerungen haben Sie an die Zeit?
Meine Erinnerungen beziehen sich auf meine Großmutter, Situation mit der Familie, gemeinsame Feste, ja, Gerüche, Laute, Farben und Familien. Also wie man in der Familie zusammenlebt. Also das sind so die Erinnerungen, die ich auch mit dem Iran verknüpfe.
Also auch ein Gefühl von Geborgenheit?
Ein Gefühl von Geborgenheit, aber auch ein Gefühl von Schwierigkeit. Es war keine leichte Zeit, denke ich, für meine Eltern gewesen. So im Nachhinein, also als Kind spürt man weiß aber nicht.
Warum hatten Ihre Eltern eine schwierige Zeit?
Das war ja damals zu der Zeit, wo der Schah noch an der Macht war, und politisch war es im Iran, das war in den 50er Jahren, war es auch, gab es Veränderungen, und mein Vater hat in dieser Zeit, denke ich, also man spricht ja mit den Kindern nicht darüber, und auch später wurde nicht viel darüber gesprochen, aber in dieser Zeit hatte mein Vater eben auch Probleme mit der Situation, mit der politischen Situation.
Und wie war es dann, als es hieß, wir gehen nach Deutschland? Also für Sie persönlich, wie haben Sie das empfunden als 8-jähriges Kind?
Ich habe eigentlich das als großes Abenteuer zunächst einmal gesehen, ohne zu realisieren, dass es endgültig ist. Und als ich dann in Deutschland war, habe ich eigentlich die erste Zeit auch immer im Hinterkopf gehabt, naja, wir bleiben ja gar nicht so lange hier. Und wenn ich dann meine Mutter gefragt habe, oder meinen Vater vor allem, aber meine Mutter, wann gehen wir wieder zurück? Dann hat sie geantwortet, weiß nicht, oder vielleicht nächstes Jahr. Und das ging dann eigentlich ziemlich lange, bis mir dann klar wurde, wir gehen gar nicht zurück.
Was hat Ihnen geholfen, das zu verstehen? Oder gab es da irgendwie einen Punkt, wo Sie gesehen haben, ja, das, was mir da versprochen worden ist, das wird nicht eingehalten werden?
Irgendwann habe ich es akzeptiert, ja. Also wenn ich mal zurückgehe, dann muss ich das auf eigene Faust, und ich gehe dann alleine zurück. Und dann änderte sich ja politisch auch im Iran, wurde es zum islamischen Regime, und das war eigentlich immer schwierig. Und jetzt langsam bin ich schon so alt geworden, dass ich denke, also wie lange soll ich denn noch warten? Ich möchte gerne einfach mal in den Iran, um dort das Land auch zu bereisen und Verwandte zu besuchen, an die ich mich ja gar nicht mehr richtig erinnere, aber ich weiß, dass ich sie habe, und sie erinnern sich an mich, und das wird bestimmt schön.
Wie war es denn dann damals, als ausländische Familie Ende der 50er Jahre in Deutschland anzukommen? Um es genau zu nehmen, in Norddeutschland sind sie ja gelandet, in Hamburg.
Also auch da wieder overwhelming. Dieses Gefühl, also es waren ja 14 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Also ich war eine der wenigen also schwarzhaarigen, bisschen dunkelhäutigen Kinder, oder in meiner Schule die einzige. Ich würde nicht sagen, dass es Diskriminierung war, sondern eher so diese Ausgrenzung, die ich erlebt habe. Und gegen diese Ausgrenzung anzugehen und stark zu werden und sich auch so eine eigene Position auch zu erkämpfen, also sich auch zu entwickeln. Das war ein Auf und Ab.
Um da vielleicht mal so einen kleinen Eindruck davon zu bekommen, wenn man Ihr Buch Shirin liest, da beschreiben Sie eben, wie ein Mädchen mit ihrer Familie aus dem Iran nach Deutschland zieht und da erst einmal sich eben auch als exotische Fremde fühlt, angestarrt wird. Und da gibt es dann auch diese eine Stelle, wie eine Mitschülerin ihrer Protagonistin ein Stück Seife in die Hand drückt mit den Worten, sie soll sich bitte schön die dreckige Hautfarbe abwaschen. Ist Ihnen das auch so passiert?
Ja, das ist eine authentische Szene. Genau das ist mir passiert. Und ich habe natürlich versucht, bestimmte Dinge, die sich dann auch so eingegraben hatten in meinem Gedächtnis, die mich auch damals verletzt hatten, habe ich noch einmal also gedacht, ich muss das schon bringen, weil das ist auch ganz wichtig, ist auch heute wieder wichtig für Mädchen und Jungs, die neu nach Deutschland kommen und ähnliche Situationen womöglich auch erleben, und dass sie eben auch sehen können, ja, das hat es auch vorher gegeben, auch bei der Nasrin und oder Shirin in dem Buch. Und wie geht Shirin Nasrin damit um?
Glauben Sie, dass es heute einfacher ist für Familien oder hat sich da wenig verändert?
Ich denke, dass es anders ist. Ich würde nicht sagen einfacher. Ich würde sagen, man hat mehr Hilfen heutzutage. Es gibt auch sehr viel mehr Verständnis, aber es gibt auch genauso viel Abwehr. Wir waren damals die einzige Familie. Ich war das einzige Kind in der Schule, das anders aussah. Heute gibt es viele, die mit Migrationshintergrund in den Schulen sind, und ich musste auf Teufel komm raus Deutsch lernen, weil da war niemand, mit dem ich mich auf Farsi hätte unterhalten können. Im Nachhinein denke ich, war das ja auch gut so, weil mein Deutsch wurde immer besser, immer perfekter.
Wenn Sie erzählen, Ihr Deutsch wurde immer perfekter. Sehr spannend fand ich, als ich Shirin gelesen habe, wie Sie da beschreiben, dass dem Mädchen in der neuen Umgebung nach und nach auch die eigenen Eltern teilweise ein bisschen fremd werden, was teilweise auch was mit der Sprache zu tun gehabt hat. Wie war das bei Ihnen?
So wie in Shirin auch beschrieben, also mein Deutsch wurde immer besser, aber mein Farsi blieb auf dem Stand der Achtjährigen. Und wir Kinder, wir unterhielten uns immer mehr, also ich mit meinen Geschwistern, wir unterhielten uns nur noch auf Deutsch. Und mit unserer Mutter sprachen wir Farsi, oft auch mit deutschen Worten, die wir gar nicht mehr kannten in Farsi. Das war natürlich auch durch diese sprachliche Entfremdung, die verstärkte natürlich auch die Beziehungsentfremdung, also die Entfremdung zu den Eltern und die Eltern auch zu uns. Die Begriffe, die man im Deutschen verwendete, das waren ja auch deutsche Inhalte, also die beschrieben ja Dinge, die es hier gibt. Und wenn ich sie nicht übersetzen kann ins Farsi, dann konnte meine Mutter oder mein Vater gar nicht teilhaben an dem, was ich neu dazugelernt hatte.
Konnten Sie das denn irgendwie auflösen?
Als Kind, denke ich, konnte ich das nicht auflösen. Also es ist auch, ich beschreibe es ja auch in Shirin, so dieser Rückzug, sich Gedanken zu machen, wie komme ich klar, wer bin ich, wo gehöre ich hin? Und eigentlich auch so dieses Gefühl von, mit wem kann ich darüber sprechen? Und dann zu merken, mit den Eltern kann ich das eigentlich gar nicht.
Es waren ja dann eben auch andere Lebenswelten, also auch der Umgang zwischen Mädchen und Jungen war ja durchaus anders, als das ihre Eltern aus dem Iran kannten.
Genau, das kam dann noch dazu, die Angst der Eltern, dass die Töchter mit den Jungs, mit den deutschen Jungs irgendetwas unternehmen. Also es war ja diese strikte Trennung nach den Geschlechtern, war ja hier gar nicht. Und natürlich war die Nasrin und auch die Shirin ganz neugierig auf das andere Geschlecht und hat auch das eigentlich so wie jedes deutsche Mädchen eigentlich das mit der Zeit ganz normal gefunden, dass man auch mit den Jungs spazieren geht oder sich auch verliebt und alles, was dazugehört, zusammen tanzen geht. Und das war natürlich eine völlig andere Kultur als das, was die Eltern mitgebracht hatten.
Es heißt ja immer, schriftstellerisches Talent, das zeigt sich schon sehr früh. Wie war das bei Ihnen?
Ich denke auch, ich habe auch sehr früh angefangen zu schreiben. Und zwar eben als Kind, als ich in Hamburg gelebt habe, habe ich angefangen, meine ersten Gedichte zu schreiben und habe Märchen geschrieben. Und ich habe an einem Wettbewerb teilgenommen und bekam sogar einen Preis, mein erstes Buch, überhaupt mein erstes eigenes Buch, nämlich die Grimms Märchen. Das Schreiben war für mich eigentlich mein Lebenselixier. Also es hat mir unheimlich geholfen, auch Dinge zu verarbeiten.
Wenn diese Faszination für Literatur, für das Schreiben so groß war, warum sind Sie da nicht gleich in die Richtung gegangen und haben erstmal den Umweg über die Psychologie genommen? Sie haben ja dann eben Psychologie studiert.
Das Schreiben habe ich mehr als Hobby betrachtet. Und ich habe eigentlich gar nicht daran gedacht, dass ich irgendwann mal Schriftstellerin werden würde, obwohl ich zwischendurch vielleicht doch ein bisschen davon geträumt habe. Aber mein Glaube daran, dass es mal klappen würde, war gar nicht so ausgeprägt. Psychologie hat mich allerdings auch interessiert und ich wollte einfach mehr wissen, was mit uns Menschen passiert, was in uns vorgeht und ich wollte auch helfen.
Woher kam denn dieser Wunsch, als Psychologin anderen zu helfen?
Einmal das Interesse an Menschen und ich glaube, dass dieser Wunsch natürlich auch mit meiner eigenen Biografie etwas zu tun hat. Dass ich für mich selber eigentlich auch gemerkt habe, wie wichtig es für mich gewesen war, jemanden zu haben, mit dem ich reden kann und es war niemand da. So ist ja das Schreiben entstanden. Das Schreiben war ja auch eine Möglichkeit, Dinge anzusprechen, anzuschreiben, die einen beschäftigen.
Sie haben ja gerade schon berichtet, wie Sie in Tansania angekommen sind. Das war 1983 mit Ihrem Mann, der Entwicklungshelfer war. Sie kannten ja dieses Gefühl des Fremdseins und Sie haben vorhin beschrieben, auch da, es war diese Gerüche, diese Eindrücke, das hat Sie erstmal irgendwie überrollt. Wie sind die Menschen Ihnen denn da begegnet? War das ähnlich wie in Deutschland oder haben Sie da eine ganz andere Erfahrung gemacht?
Da habe ich eine ganz andere Erfahrung gemacht. Ich bin so viele Jahre in Deutschland aufgewachsen und trotzdem habe ich immer wieder Situationen gehabt, wo ich als Fremde wahrgenommen wurde. Und als ich nach Tansania kam, gab es diese Situation so gut wie gar nicht. Ich wurde einfach akzeptiert, so wie ich bin, und ich habe mich gefühlt wie ein Fisch im Wasser. Dazu muss man sagen, in Tansania gibt es viele Menschen auch, die ähnlich aussehen wie ich. Also Sansibar ist eine Insel, die regiert wurde. Da kamen aus dem Oman Sultane mit ihren Schiffen und waren dann dort ansässig. Und es gibt so sehr viele, die aus Persien, aus dem alten Persien, aus der Stadt Shiraz dahin kamen. Also es gibt eine Mischung von Menschen in Sansibar und auch in Dar es Salaam, wo ich zunächst gewesen bin. Und da bin ich irgendwie, die haben gedacht, die gehört
hierher.
Eine Tansanierin, ja, die gehört hierher. Also ich wurde nicht auf mein Anderssein angesprochen. Wenn die dann gemerkt haben, ach, die kommt aus Deutschland, haben wir über Deutschland gesprochen und dann haben die gefragt, wie kommt es denn? Ich dachte immer, die Deutschen sind alle blond, wieso bist du nicht blond?
Ja. Da gab es sozusagen gleich schon mal Gesprächsstoff.
Ja, ja.
Und war das dann in den anderen Ländern, also Sie haben ja dann noch in Sambia, Madagaskar und Äthiopien gelebt, ähnlich oder haben Sie da dann durchaus auch andere Erfahrungen gemacht?
Ganz ähnlich. Ich habe also ich wurde auf der Straße weniger angesprochen, weniger auch angebettelt. Also wenn man in Addis Abeba zum Beispiel unterwegs ist, oder auch in Dar es Salaam, da wird man oft so auch von Straßenkindern oder von Bettlern angesprochen und angebettelt. Und meine Freundinnen, die aus Deutschland kamen oder so hellhäutig waren, blond waren, wo man genau also sehen konnte, dass sie keine Äthiopierin sind oder Madagassen, die haben sich dann einfach auch nicht wohlgefühlt, weil sie ständig angesprochen wurden. Und wenn wir dann unterwegs waren, zusammen unterwegs waren, sagten Mensch, die lassen sich ja in Ruhe.
In Sambia haben Sie ja dann auch Ihr erstes Kinderbuch geschrieben und begonnen, afrikanische Märchen zu sammeln. Sie haben vorhin schon berichtet, dass diese Faszination für Märchen ja schon vorher da war. Wie kam es dann dazu, dass Sie gesagt haben, so jetzt gehe ich meiner eigentlichen Berufung wieder nach und beginne erst einmal mit den Märchen?
Die Märchen habe ich kennengelernt durch meinen Sohn, der mit seinen Freunden unterwegs war und die haben Feuer gemacht, die haben dort am Feuer gesessen und die sambischen Freunde haben Märchen erzählt und mein Sohn erzählte mir dann von dieser herausragenden Märchenfigur Kalulu, den ich zunächst einmal für einen seiner Freunde hielt und als ich dann merkte, nein, das ist gar keine echte Person, sondern das ist ein Hase. Mein Sohn war damals noch sehr klein und konnte die Geschichten auch nicht ganz erzählen. Der machte mich aber neugierig. Da habe ich mich dann auf den Weg gemacht und habe dann einfach gefragt, könnt ihr mir auch eine Kalulu-Geschichte erzählen? Und so entstand das, dass ich angefangen habe, diese Geschichten um diesen Hasen zu sammeln und erstmal in dem Ort, wo wir gelebt haben. Und mein Weg führte mich allerdings auch in die Nachbardörfer. Wir haben sehr ländlich gelebt und ich bin dann zum Beispiel in einem Dorf, wurden Kartoffeln angepflanzt und ich bin dann einfach dahin, um die Kartoffeln zu kommen. Da war ich zwar eine Stunde, anderthalb Stunden unterwegs und wenn ich dann da ankam, da habe ich dann gefragt, habt ihr ein Märchen für mich? Und manchmal hatte ich jemanden dabei, der mir dann Märchen übersetzt hat und manchmal eben war ich alleine und ich konnte die Märchen gar nicht verstehen, aber die Märchenerzählsituation, die war immer sehr schön. Und so diese Mischung aus der Erzählsituation selbst, die für mich auch etwas ganz tiefgründiges, archaisches war, das mich also unheimlich faszinierte. Und den eigentlichen Märchen entstand eigentlich so dieser Wunsch, ein Buch zu machen mit den Märchen.
Einige der Geschichten sind im letzten Jahr in dem Buch »Morgen kommt die Hyäne zum Essen« im Belz und Gelberg Verlag erschienen. Und am Titel hört man schon, die handelnden Figuren sind in afrikanischen Fabeln und Märchen anders als in deutschen. Bei uns kommt da der böse Wolf zum Besuch vorbei. Was gibt es denn sonst für Unterschiede zu Geschichten, die man sich hier in Europa erzählt?
Also im Grunde genommen gibt es sehr viele Parallelen. Man muss einfach, man wird richtig hellhörig, wenn man Märchen hört. Es gibt ja Motive, die universell sind, Märchenmotive. Und Märchen reisen auch. Sie gehen von einem, werden mitgenommen. Sie gehen von einem Land ins andere oder von einem Kontinent zum nächsten. Die Geschichten, die Menschen erzählen, sind immer wieder die gleichen Geschichten und sie bewegen sich mit den Menschen.
Ja, es geht in Märchen eben immer darum, was Menschen ausmacht, ne? Was uns antreibt oder vielleicht auch im Wege steht. Also menschliche Motive, die sich überall auf der Welt nicht wirklich voneinander unterscheiden.
Trauer, Hass, Liebe, Eifersucht, Freude, immer wieder auch der Kampf ums Überleben. Die Märchen, die ich in Sambia gesammelt habe, da gab es auch zum Beispiel gibt's ein Märchen, das ähnelt dem Märchen von Schneewittchen. Also das ist total interessant, wenn man sich mit den Märchen beschäftigt, zu sehen, wie die wandern und wie sie sich dann auch anpassen an die jeweilige Umwelt, in der sie dann erzählt werden.
Ihre Bücher sind ja sonst eher realistisch und erzählen eben von der teilweise sehr harten Lebenswirklichkeit in Afrika. Warum stehen solche Geschichten im Fokus Ihrer Arbeit?
Ich denke, das hat schon was damit zu tun, dass ich auch in diesen afrikanischen Ländern gelebt habe und dort die Realität der Kinder in den Ländern, Kinder, Frauen, also durch die Projekte auch kennengelernt habe. Die Realität, in der sie leben und die völlig anders ist als die unserer Kinder in relativ wohlhabenden westlichen Ländern. Und für mich war es eigentlich immer ganz wichtig, eine Brücke darzustellen, eine Brücke hierher, um den Kindern hier auch zu zeigen, es ist wirklich schön, so wie ihr, was ihr hier habt, aber schaut auch, wie es woanders ist, aber gleichzeitig zu erkennen, also wir haben sehr viel gemeinsam, also das Gemeinsame zu entdecken mit allen Kindern auf dieser Welt und dass man die auch Träume hat, die gleichen Träume und die Wünsche und sich freut über ein Geschenk und gleichzeitig aber auch zu erkennen, dass meine Lebenswelt anders ist als die der anderen. Und diese andere Lebenswelt, die schaue ich mir jetzt mal an. Ich will nicht abschrecken, ich möchte aber, dass die Kinder Verständnis bekommen für die Kinder, die in anderen Lebenswelten aufwachsen. Ja, Empathie entwickeln und auf Kinder dann zugehen, wenn sie ihnen begegnen.
Sie haben ja auch schon von Ihrem Verein gesprochen, Hilfe für Afrika. Den haben Sie bereits 1996 gegründet. Da unterstützen Sie, Sie haben von den Straßenkindern gesprochen. Sie haben ein Frauenhaus mitgegründet, wo blinden Frauen geholfen wird. Was war damals 1996 der Anlass, diesen Verein zu gründen, Hilfe für Afrika?
1994 kam ich das zweite Mal nach Tansania und war ganz schnell in dem Straßenkinderprojekt dabei und habe dort die Situation kennengelernt. Das war ein Drop-in-Center mit wenig Geld und dann gab es dann eine ganz kritische Situation, dass das Geld, das für das Projekt überwiesen worden war, aus Europa, aus Norwegen, nicht angekommen war. Und wir hatten von heute auf morgen gar kein Geld, um die Kinder zu ernähren, sie zu Medikamente zu kaufen. Und das war wirklich eine richtige Katastrophe. Und in dieser Zeit besuchten mich Freunde aus Deutschland und die lernten das Straßenkinderprojekt kennen, die lernten auch uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen, wie wir wirklich jeden Tag versucht haben, die Probleme zu lösen. Wir sind selbst auf Betteltour gegangen und haben also den Kindern gesagt, ihr sollt nicht betteln gehen, wir machen das für euch. Und da haben meine Freunde dann, nachdem sie dieses Projekt kennengelernt haben und diese Situation miterlebt haben, haben die gesagt, weißt du, Nasrin, wir gehen jetzt wieder zurück nach Deutschland, aber wir wollen diese Arbeit, dieses Projekt unterstützen und wir gründen einen Verein. Und so haben wir dann gemeinsam den Verein gegründet, haben den aber Hilfe für Afrika genannt, damit wir auch andere Projekte unterstützen können, also nicht nur auf Tansania uns beziehen können. Und seitdem unterstützen wir und haben wir sehr viele kleine Initiativen und Projekte in verschiedenen afrikanischen Ländern unterstützt und tun es bis heute.
Und das seit mittlerweile 24 Jahren. Frau Siege, Sie haben nun an so vielen Orten gelebt. In Ihrem Buch Shirin lassen Sie Ihre Protagonistin sagen: Ich glaube, Heimat ist das Gefühl, irgendwo dazuzugehören und nicht der Ort, wo man zufällig geboren wurde. Wo ist Ihre Heimat? Wo fühlen Sie sich zugehörig?
Also ich fühle mich auf jeden Fall zugehörig auch nach Deutschland. Also Deutschland ist schon für mich Heimat geworden. Ich fühle mich aber auch zugehörig zu Afrika. Auch Afrika, die Länder, in denen ich gelebt habe, die gehören einfach so zu meiner Biografie dazu, dass ich auch da eigentlich auch immer wieder, also wenn ich dort bin, dieses Gefühl von, ich bin angekommen. Und in Deutschland ist es Frankfurt. Also in Frankfurt fühle ich mich sehr wohl, obwohl Norddeutschland ja meine erste deutsche Heimat war. Auch da fühle ich mich wohl, aber vor allem in Frankfurt.
Was macht denn Deutschland für Sie aus? Also, was macht dieses Gefühl, was Sie mit Deutschland verbinden, aus?
Also in Deutschland sind sehr viele meiner Freunde. Also ich bin in Deutschland ja groß geworden. Ich habe auch Freundinnen und Freunde aus meiner Schulzeit. Das macht sehr viel aus. Die Kultur, ja, dieses Gefühl von, die Landschaft mag ich. Also ich gehe sehr gerne spazieren. Ich bin unheimlich gerne im Wald. Ich mag die Jahreszeiten. Ja, die Sprache ist für mich auch ganz wichtig. Ich fühle mich einfach wohl in Deutschland.
Nasrin Siegel, vielen Dank für das Gespräch und viele Grüße nach Frankfurt.
Ja, vielen Dank und viele Grüße zu Ihnen nach Berlin. Dankeschön für das Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.